Nach Pfingsten ist vor Pfingsten. Und deswegen möchte ich weitermachen mit unserem großen Thema erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes. Das hatte ich ja letzten Sonntag schon angekündigt, dass ich mit einer Predigtreihe beginnen möchte, wo es um unsere inneren Einstellungen geht, unsere Haltung, wie denken wir, wie bewerten wir. Denn die können uns, unsere Haltungen, die können Gottes Geist Raum geben, dass er uns gerne erfüllt. Sie können ihm aber auch den Raum zumachen, weil unsere Haltungen einfach nicht zu ihm, unserem Gott, passen. Ein Beispiel: Jammern, Klagen, so, ja, immer das Schlechte sehen und so Sachen, wie gut früher alles war. Das sind zum Beispiel so, ist eine klagende Grundhaltung. Und das passt überhaupt nicht zu Gott. Das ist abstoßend für den Heiligen Geist. Solche Haltungen können wir als Christen auch in uns tragen. Und dann brauchen wir uns eigentlich gar nicht wundern, wenn wir vielleicht mit Gott nicht so viel erleben, wie wir uns eigentlich wünschen werden. Also in dieser Predigtreihe geht es darum, dem auf die Spur zu kommen, wo unsere Haltungen Gottes Geist den Raum zumachen, wo sie ihn abstoßen, wo sie im Widerspruch zu seinem Wesen stehen. Und es ist ja so, wenn man einen Raum frei macht, dann ist er erstmal leer. Und dann fühlt er sich ganz schnell wieder mit was anderem, wenn man nicht vorher was reintut, was da vielleicht viel besser ist. Und deswegen soll es in der Predigtreihe auch darum gehen, diesen frei gewordenen Platz, wo wir unsere negativen, unsere nicht zu Gott passenden Haltungen erkennen und loswerden wollen, dass wir diesen Platz dann füllen mit besseren Haltungen, mit besseren Einstellungen. Im Fall von dieser klagenden Grundeinstellung, wo man immer nur so auf das Negative sieht und das stark wahrnimmt und verstärkt, wäre dann eine positive Grundhaltung Danken, ja, Dankbarkeit. Das wäre dann zum Beispiel so etwas, wo man dann eben sich danach ausstreckt, das Gute, was in dieser Welt zu sehen ist, was ja da ist an ganz vielen Stellen, das wahrzunehmen und wertzuschätzen. Und wenn man das tut, das ist viel angenehmer für den Geist Gottes, da kommt er gerne, da breitet er sich gerne aus mit all seinen Gaben und Mitbringseln, die er so mit im Paket hat. Die Idee zu dieser Predigtreihe hatte ich bekommen durch ein Buch. Das Buch heißt Veränderung, von einem Mann namens James MacDonald. Im Gemeindebrief habe ich da die Angaben reingeschrieben, dass ihr, wenn ihr es euch beschaffen wollt, auch leichter es findet. In diesem Buch sind sehr viele gute Anregungen zu diesem Thema Einstellungswechsel. Wie können wir die geistlich hinderlichen Einstellungen erkennen und wie können wir sie dann überwinden, loslassen und wie können wir stattdessen positive, gute, geistlich förderliche Einstellungen an deren Stelle setzen. Es gibt in dem Buch allerdings auch ein paar Sachen, die auch mir nicht so behagen. Deswegen erwähne ich das jetzt hier auch. Zum Teil argumentiert er ein bisschen für mich eher schwierig von der Bibel her, gut gemeint, aber der Argumentationsgang ist nicht so prickelnd und an manchen Stellen sind auch Übertreibungen drin. Also der Vorteil einer Übertreibung ist, es kommt kraftvoll rüber. Der Nachteil ist, es wird dadurch auch manchmal ein bisschen einseitig. Wenn man das Buch durcharbeitet, kann es sein, dass man das dann feststellt, dass man da auch drüber stolpert. Aber ich persönlich denke, es ist sehr wertvoll aufgrund der vielen guten Anregungen. Deswegen mein Vorschlag, wenn ihr merkt, das ist ein Thema, wo Gott euch anspricht, stellt euch dem, arbeitet damit, persönlich oder in der Partnerschaft, Zweierschaft, Hauskreis, Kleingruppen, wie auch immer, und macht es getreu dem Motto, prüfet alles, das Gute behaltet. Dann können wir auch gut miteinander geistlich wachsen. Als Einstieg in die Predigtreihe möchte ich mit einem Bibelwort aus Römer 12 beginnen. Die Verse 1 bis 2. Der Apostel Paulus schreibt da: Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder und Schwestern, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und was vollkommen ist. Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch. So beginnt Paulus seine Aufforderung an die Christen in Rom. Angesichts des Erbarmens Gottes. Wenn man den Römerbrief liest bis zu diesem Zeitpunkt, dann hat man ganz viel mitgekriegt, wie super gnädig und barmherzig unser Gott ist. Was Paulus davon erfasst hat und wie das sein Leben verändert hat. Und da kann man eigentlich nur voller Freude, voller Glück, voller Dankbarkeit sein. Im Grunde so, wie das in dem Lied gerade vor der Predigt auch ausgedrückt wurde. O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan, du liebtest die Welt, nahmst der Sünder dich an. Diese ganzen, das ist ja so ein tiefer Text, was wir da gerade gesungen haben. Im Grunde könnte man sagen, das ist eine Art Zusammenfassung dessen, was in den Kapiteln davor steht im Römerbrief. Im Grunde könnte man es jetzt, wenn man es auf einen Punkt, auf einen Satz bringen möchte, sagen, Jesus ist Gottes Geschenk an uns, weil Gott uns nicht wegen unserer Schuld und Sünde verurteilen möchte. Jesus ist Gottes großes Geschenk an uns, weil Gott keine Lust hat, uns wegen unserer Schuld und Sünde verurteilen zu müssen. Das hat er lieber selber getragen in Jesus, seinem Sohn. Und das heißt, das Erbarmen Gottes heißt, wir brauchen nicht mehr unter dem Druck stehen, dass wir jetzt irgendwie Gott gnädig stimmen müssen, ihn irgendwie besänftigen müssen, irgendwie wieder lieb Kind sein müssen, damit uns Gott ja annimmt. Früher haben die Leute dafür Opfer bringen müssen. Sie haben ja entweder irgendwelche Tiere gebracht oder von ihren Früchten des Feldes, um Vergebung zu bitten, dass Gott ihnen ihre Schuld vergibt. Und wenn sie das dann erlebt haben, dann haben sie ein Dankopfer gebracht. Und Paulus, der macht jetzt was völlig Neues. Der sagt, wir sollen jetzt nicht mehr in den Tempel gehen oder in den Gottesdienst und irgendwelche Opfer darbringen, entweder zum Ausgleich für unsere Schuld oder zum Dank für die Vergebung, sondern Paulus fordert uns dazu auf, uns selbst als Opfer darzubringen. Angesichts des Erbarmens Gottes, angesichts dessen, was Gott uns geschenkt hat, uns genauso uns selbst unserem Gott zu schenken. Er hat sich ja in Jesus uns selbst geschenkt und genauso sollen wir auch uns selber ihm schenken. Das ist das, was wir für Gott tun können, uns ihm schenken, so wie er sich uns geschenkt hat. Und das nennt Paulus Gottesdienst, der Dienst für Gott. Im Alten Testament war der Dienst für Gott, man ging in den Tempel und hat Gott Opfer dargebracht, hat ihn gesungen und so weiter. Und das ist das, wozu Paulus uns auffordert, uns selber Gott zu schenken. So wie Gott sich uns geschenkt hat. Und das soll unser Dienst für Gott sein, uns Gott schenken. So einfach. Und die Logik, die dahinter steht bei Paulus, die ist halt wirklich ganz tief in sein Herz gefallen. Und das ist das, was wir auch begreifen sollen aus Gottes Sicht, dass es auch ganz tief in unser Herz fällt. Wir arbeiten nicht an uns und unseren Einstellungen, damit Gott uns gnädig wird, sondern wir arbeiten an uns und unseren Einstellungen, weil Gott uns gnädig ist. Das ist er schon. Wir müssen ihn nicht irgendwie dazu bringen, uns zu mögen. Er mag uns schon, obwohl wir Sünder sind. Jesus macht uns für Gott annehmbar. Wir können uns noch so anstrengen, damit Gott doch ja mit uns zufrieden ist, aber es wird immer etwas geben, immer irgendetwas Neues wird auftauchen, was für Gott nicht annehmbar ist, was nicht akzeptabel ist. Bei uns selber nehmen wir das oft nicht so wahr. Aber bei anderen entdecken wir ganz schnell, wenn die Zeugnis geben, was Gott schon alles in ihrem Leben verändert hat, und dann läuft es sofort ab, ja, aber, das hat er alles noch, was er eigentlich noch sehen müsste, wo er dran auch zu arbeiten hätte. Und das ist genauso bei uns selbst, da wo wir meinen, wir wären annehmbar für Gott, die anderen nehmen genau wahr, was da noch alles für Gott zu tun ist. Es ist die Frage der Motivation, um die es dabei geht. Was treibt mich an? Was ist der tiefste Antrieb meines Herzens? Im Grunde die tiefste Einstellung meines Herzens. Will ich aus mir selber heraus gut sein? Annehmbar sein? Will ich das bewerkstelligen? Dann geht es um mich, um meine Ehre, um meine Erhebung, dann bin ich wer, dann habe ich einen hohen Status, dann geht es mir gut. Das ist die Variante der Selbstgerechtigkeit, wo wir uns selbst versuchen, heilig zu machen, wo wir uns selbst erheben. Und die andere Variante, die Paulus begriffen hat und aus der Paulus rauslebt, das ist die Variante der Jesusgerechtigkeit. Jesus heiligt uns. Jesus erhöht uns, er erhebt uns. Wir sind eingehüllt in seine Gerechtigkeit, wenn wir ihn zum Herrn in unserem Leben machen. Dann sind wir nicht aus uns selber heraus gut, denn da wird immer was sein, was schlecht ist, das können wir gar nicht, sondern sind wir aus Jesus heraus gut, weil er gut ist und weil er uns mit seiner Gerechtigkeit einhüllen will. Das Schöne ist, wenn wir Jesus zum Herrn unseres Lebens machen, wenn wir damit den Raum Jesu betreten, wenn wir in Jesus sind, so wie Paulus es formuliert, dann sieht Gott, wenn er auf mich schaut, wenn ich im Raum Jesu bin, dann sieht er nicht mehr mich mit meiner Sünde und den ganzen Schwierigkeiten, weil das überkleidet Jesus ja alles, sondern sieht er Jesus, dann sieht er, es ist alles gut, da ist kein Stress mehr mit Gott. Und aus diesem Angenommensein durch Gott, dann heraus, aus diesem Angenommensein heraus, dann das Gute tun, uns danach ausstrecken, uns ja an uns arbeiten, dass unsere Einstellungen sich verändern. Das ist die Motivation, die Paulus uns wünschen würde für dieses Thema, an unseren Einstellungen arbeiten, unsere Einstellungen verändern. Deswegen ist mir das auch so wichtig, das an den Anfang zu stellen, dieser Predigtreihe, damit wir nicht auf eine falsche Fährte kommen. Damit wir nicht meinen, ha, jetzt arbeite ich an meinen Einstellungen und dann bin ich wer. Da wird Paulus sagen, Ziel verfehlt, Thema verfehlt. Das ist nicht das, was Gott möchte. Sondern Gott möchte, dass wir aus dem heraus arbeiten können an uns. Dass wir Geliebte sind, dass wir Wertgeschätzte sind. Denn diese Variante mit der Selbstgerechtigkeit, die ist Krampf. Dann müssen wir uns nämlich heiliger geben, als wir sind. Dann sind wir zum Schein heilig. Und ihr wisst ja, was das für ein deutsches Wort, scheinheilig. Und es strengt an. Man muss was aufrechterhalten, was man gar nicht füllen kann. Und irgendwann klappt die Sache zusammen, das bricht zusammen. Diese Scheinheiligkeit werden wir nicht auf Dauer aufrechterhalten können. Irgendwann werden wir entlarvt. Dann kommt doch zum Vorschein, wie wir wirklich sind. Und bei der Variante, wenn wir aus der Jesusgerechtigkeit leben, wenn wir aus Jesus heraus gut sind, dann wissen wir, okay, wir haben Fehler und wir haben Macken, aber wir haben Rückhalt in Jesus. Er steht zu uns. Der lässt uns nicht fallen, wenn da wieder Dinge zum Vorschein kommen, die uns gar nicht behagen. Dann können wir echt und authentisch sein. Dann können wir unsere Masken voreinander fallen lassen. Und wenn wir diesen Rückhalt bei Jesus haben und uns darauf einlassen und immer echter und authentischer werden, das birgt in sich die Chance zum echten Fortschritt. Das ist dann wirklich mit Substanz. Es sind zwar vielleicht nur kleine Schritte und nicht so schnell, wie wir es gerne hätten, aber das ist echt, das ist wahr, das ist belastbar. An der Stelle der Predigt möchte ich dich jetzt fragen, wie sieht es bei dir aus in deinem Leben? In welcher der Varianten lebst du? Der anstrengenden Variante, wo du versuchst, aus eigener Kraft für Gott annehmbar zu sein? Oder lebst du aus der Variante, dass du weißt, du bist Sünder, du ermangelst des Ruhms, den du eigentlich bei Gott haben solltest, aber Jesus liebt dich, er hält dich und du weißt, du bist in ihm geborgen und du weißt, dein Herr führt dich Schritt für Schritt. Das ist die wichtigste Einstellung in unserem Leben, weil das ist die Grundrichtung unseres Herzens. Wenn du spürst, es ist Thema für dich, dass da irgendwas drinsteckt in dem, was ich jetzt gesagt habe, wo du unruhig wirst und merkst, vielleicht ist es in deinem Leben nicht so, wie es vom Evangelium her für dich gedacht ist, dann bleib da dran. Dann redet Gott jetzt wahrscheinlich gerade zu dir. Und dann möchte dir was schenken, was du bisher noch nicht kennengelernt hast. Lasst uns weitermachen mit Vers 2. Da heißt es dann, gleicht euch nicht dieser Welt an. Da steht im Griechischen das Wort syschematizo. Schematizo. Schema, das deutsche Wort Schema klingt da durch. Sich an das Schema dieser Welt anpassen. Passt euch nicht an das an, wie die Welt tickt, wie sie läuft, wie es hier so abgeht. In der Welt ist es so, da wird halt gejammert und geklagt, in dem Beispiel von vorhin. Und das nimmt man dann als ja, Rechtfertigung. Ja, deswegen, warum soll ich nicht auch klagen und jammern? Die anderen tun es doch auch. Das ist das Schema dieser Welt. Und dem sollen wir nicht gleich sein, uns dem angleichen. Gott hat mit Jesus das Schema dieser Welt durchbrochen. Und deswegen sagt Paulus, lasst euch verwandeln. Mit Jesus hat Gott was Neues begonnen. Und dann kommt ein griechisches Wort, das ihr auch wahrscheinlich vom Klang her kennt, sogar einfacher als das vorherige, metamorpho. Klingelt's? Metamorpho. Gibt ein herrliches deutsches Fremdwort, Metamorphose. Und in dem Wort Metamorphose kommt ja was Wunderbares zum Ausdruck. Ich kenne das noch so vom Biologieunterricht, ja, ihr wahrscheinlich auch, ein paar Nicken. Eine Raupe, die da so durchs Leben krabbelt und irgendwie vom Wind höchstens vom Baum runtergeworfen wird, vom Ast, aber nicht fliegen kann, aus der wird ein wunderbarer Schmetterling. Ja? Passt auch zu dem Wort an die Geburtstagskinder mit den Adlerflügeln. Ja? Schmetterling ist auch wunderbar unterwegs, viel leichter als eine Raupe. Gott möchte mit seinem Geist wirklich uns unter die Fittiche greifen, uns leichter, das Leben leichter machen. Wir sollen uns umgestalten lassen, uns verwandeln lassen. Wir sollen, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, Alternativtypen werden, Alternativtypen für diese Welt, Alternativtypen Gottes für diese Welt. Denn die Welt braucht Gott und die kann Gott nur begegnen, wenn Gott in uns lebt und uns verwandelt. Und das hat ganz viel mit den Einstellungen zu tun. Das, was Gott von uns möchte, was in dem Predigttext zum Ausdruck kommt, das steht in Spannung zu dem Schema dieser Welt, zu den Abläufen, wie die Welt tickt, zu den Gepflogenheiten, nach denen eben alles so abgeht. Und das heißt, und es ist ganz wichtig, dass wir uns das klar machen, ein Veränderungsprozess, wo Gott unsere Einstellungen erneuert, der wird kein easy going sein. Kein gemütlicher Spaziergang im Sonnenschein an einem lauschigen Sommertag. Das wird kein Selbstläufer sein, sondern wird es Angriffe geben, aus der Welt raus, aus uns selber raus, von außen, von innen. Wir werden Probleme bekommen, denn der Feind schläft natürlich nicht und möchte nicht, dass sich in uns etwas ändert. Die gute Nachricht allerdings ist, Unsere Einstellungen sind veränderbar. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Es sind Einstellungen, die kann man verändern, so wie man die Einstellung beim Autoradio verändert. Es ist nicht fest zementiert. Und die zweite gute Nachricht an der Stelle ist, wir kriegen Unterstützung von höchster Seite. Ich habe in der Übersetzung, wie sie jetzt angezeigt wird auf der Folie, was verändert, denn es war dort aktiv formuliert. Verwandelt euch, verändert euch. Und im Griechischen steht aber es im Passiv. Werdet verwandelt. Oder man kann es auch so übersetzen, lasst euch verwandeln. Wir können die Veränderung, die nötig ist, gar nicht aus uns selber raus hervorbringen. Das geht gar nicht. Sondern Gott ist der entscheidende Ausgangspunkt. Von Gott gehen die Aktionen aus. Gott beginnt damit. Und an zweiter Stelle kommen wir damit rein. Und wir sind da sogar entscheidend wichtig, nämlich ob wir mitmachen oder nicht. Ob wir Resonanzraum sein wollen für das, was Gott uns sagt oder nicht. Ob wir mitmachen oder ob wir es sein lassen. Ob wir kooperieren oder uns verweigern. Aber das Entscheidende geht erstmal von Gott aus. Und deswegen war mir diese Formulierung von Paulus wichtig. Lasst euch verwandeln, werdet verwandelt. Ich will uns für den Weg der Veränderung noch ein Jesuswort mitgeben. In diesem Jesuswort sind drei Aufforderungen und drei Zusagen. Steht in Matthäus 7, Vers 7. Da sagt Jesus, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Die erste Aufforderung, wir werden aufgefordert zu bitten. Bitten tut nur jemand, der nichts hat und der es aus eigener Kraft nicht hinkriegt. Da wird für mich deutlich, wie sehr wir unseren Gott brauchen, wie sehr wir auf ihn angewiesen sind. Denn die wichtigsten Dinge in unserem Leben können wir uns selbst nicht geben. Bei kleinen Kindern kann man das wunderbar sehen. Die haben sich nicht selbst geschaffen, sondern brauchten ihre Eltern dazu, sind nicht aus sich selber raus ins Leben gekommen. Und sie sind angewiesen auf Schutz, den ihnen ihre Eltern geben, können sich nicht selber verteidigen, sie können sich nicht selber versorgen. Sie brauchen es, dass sie angesprochen werden, ein Gegenüber haben. Wenn Kinder das nicht bekommen, verkümmern sie. Liebe brauchen sie. Sie sind angewiesen, angeleitet zu werden. Wie kann man denn leben? Wie kann man denn das alles hinkriegen? Sie sind angewiesen darauf, immer wieder von den Eltern auf die richtige Spur gebracht zu werden, korrigiert zu werden. Bei Kindern ist uns das alles klar. Als Erwachsene verliert man so ein bisschen den Zugang dazu. Da freut man sich, was man endlich alles selber machen kann. Den Grundimpuls haben ja die Kinder schon, nur da klappt es halt oft nicht. Bei den Erwachsenen klappt es viel besser. Aber letztlich ist es eine Illusion zu meinen, wir könnten wirklich unabhängig sein, auch als Erwachsene. Und die Leute, die schon älter geworden sind, die können ein Lied davon singen, wenn man dann zunehmend mit seiner Abhängigkeit wieder neu konfrontiert wird. Und die gute Nachricht ist, es ist nicht schlimm, Hilfe zu brauchen. Es ist überhaupt nicht schlimm, angewiesen zu sein. Und wir brauchen, wenn wir an unseren Einstellungen arbeiten wollen, brauchen wir Unterstützung. Unterstützung am besten von höchster Seite. Bittet, so wird euch gegeben. Das ist deswegen auch so wichtig, dass wir Unterstützung bekommen, wenn wir an unseren Einstellungen was verändern wollen, weil unsere Einstellungen ja nicht über Nacht einfach entstehen. Sondern in der Regel ist da ein ganz langer Prozess, wo sich diese Denkmuster, die dann zu Einstellungen werden, ja, wie die sich entwickeln. Und da kann man nicht einfach einen Schalter umlegen und alles ist anders. Und deswegen brauchen wir da Unterstützung. Und wir dürfen uns an Gott wenden, bittet und es wird euch gegeben. Wir haben die Zusage von Jesus, dass unser Gott uns helfen wird. Die zweite Aufforderung, da sagt Jesus, sucht. Er fordert uns auf, sucht. Und er verheißt uns, ihr werdet finden. Auch das ist eine total gute Nachricht. Wir sind nicht zur Passivität verdammt. Wir dürfen selber was tun, wenn wir merken, ich werde unruhig, ich brauche irgendwas. Und wir dürfen nicht nur, sondern wir sollen sogar, wir werden ja aufgefordert von Jesus, sucht. Wir sollen selber tätig werden, wir sollen uns in Bewegung setzen. Und wir haben die Verheißung von ihm, dass wir finden werden. Wo können wir suchen für unser Thema veränderte Einstellungen? Das Naheliegendste ist, wir können in der Welt suchen. Das, was wir so wahrnehmen. In der Welt wurde viel geforscht über gute Einstellungen und schlechte Einstellungen. In der Psychologie, Soziologie, was das tatsächlich mit miteinander macht. Gott möchte ja, dass wir erkennen, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Und in der säkularen Wissenschaft, das ist nichts Schlechtes, sondern da kann man einiges entdecken von dem, was Gott in diese Welt reingelegt hat. Prüfet alles, das Gute behaltet. Wir dürfen uns schlau machen in der Welt, wir dürfen suchen, wir dürfen zum Psychologen gehen, zum Therapeuten oder wo auch immer. Wir dürfen da auch Hilfe in Anspruch nehmen. Denn Gott möchte uns ja vielleicht auch auf diesem Weg helfen. Wo wir auch suchen können, ist in der Bibel, im Wort Gottes. Wo das, was Gott durch seinen Geist in der Weltgeschichte ganz stark gewirkt hat, beim Volk Israel, durch Jesus und dann bei der ersten Christenheit, als es noch ganz frisch war, was durch Jesus in Gang gekommen ist, das ist in der Bibel gesichert. Das ist unsere Basis, auf der wir stehen können. Da hat Gott seine Wahrheit so fest reingelegt in das biblische Wort, dass wir dadurch Hilfe erfahren können. Suchen in der Bibel. Wo können wir noch suchen? Im Gespräch mit Jesus, im direkten Kontakt mit ihm. Wir können beten, wir können sagen, Jesus, ich komme nicht weiter, ich brauche dich jetzt irgendwie. Ist schwierig. Und wir können auch suchen natürlich im Gespräch mit anderen. Zum Beispiel mit diesem Buch. Zur Veränderung. Dann sind wir im Gespräch mit dem Autor. Gut, es ist ein bisschen Einbahnstraße, aber wer Lust hat, kann ihm ja eine E-Mail schreiben und sagen, was er für Fragen hat, was man für Fragen hat oder was man da nicht gut findet in seinem Buch. Aber vielleicht kann man auch schreiben ihm, was man gut findet in seinem Buch und was verändert hat im eigenen Leben. Gespräche mit anderen, in Hauskreisen, Zweierschaften, Partnerschaften, Gespräche mit den Kindern, Arbeitskollegen. Wir können an so vielen Stellen suchen, wenn wir wollen. Wir müssen nicht untätig sein, wir müssen nicht warten, bis Gott unsere Bitte an ihn erfüllt, sondern Gott möchte auch, dass wir selber was tun. Und ich will jetzt noch zwei Tipps geben, wie wir die Suchzeit verkürzen können, dass das sich nicht so lange hinzieht. Eins ist vorhin schon angeklungen, ehrlich sein. Denn unsere Scheinheiligkeit, wo wir versuchen, aus uns selber raus zum Schein heilig zu sein, das verlängert nur die Zeit des Suchens. Und was auch noch ein Problem sein kann, ist, wenn man für andere sucht, sich überlegt, ah, den und den habe ich vor Augen und der müsste jetzt das und das an seinen Einstellungen ändern. Da kann man sich herrlich mit Suchen beschäftigen, aber im eigenen Leben verändert sich nichts. Es bringt einem null und nichts. Deswegen diese zwei Tipps, wie wir die Suchzeit verkürzen können. Und jetzt noch zur dritten Aufforderung von Jesus, wo er sagt, klopft an und es wird euch geöffnet. Da wird für mich deutlich, wir stehen einfach im Leben immer wieder vor Entscheidungen. Will ich jetzt an die Tür klopfen? Bin ich auf meiner Suche am richtigen Ort angelangt, wo ich denke, ja, und da geht's rein. Jetzt aber die Tür noch zu, jetzt muss ich noch klopfen. Und es kann nur von innen geöffnet werden. Will ich klopfen? Tue ich es nicht? Ich denke da zum Beispiel an Leute, die feststellen, sie haben Probleme, sie brauchen Hilfe und wollen sie an einen Therapeuten wenden. Eigentlich wissen sie schon, sie sollten es tun. Und dann der Griff zum Telefonhörer und wirklich die Nummer wählen und dann das Anliegen am Telefon sagen. Anklopfen. Diesen Schritt machen. Dann ist nur der Anrufbeantworter dran. dann stammelt man irgendwas drauf und hofft, dass er zurückruft, dann ruft er nicht zurück. Anklopfen, Tür geht erstmal nicht auf scheinbar. Und dann irgendwann spricht man ihm nochmal drauf, irgendwann ruft er zurück, dann muss man mit ihm reden, hat man einen Termin ausgemacht. Und dann macht man sich auf den Weg, möchte eigentlich sich gar nicht auf den Weg machen, weil plötzlich wird die Fragen kommen, ach so schlimm ist es doch alles gar nicht. Und was soll ich denn da eigentlich? Und der versteht mich doch auch gar nicht. Und ach, es gibt doch Leute, denen geht es viel, viel schlechter als mir und so weiter. Dann kommt ja das ganze Programm. Klopft an und es wird euch geöffnet. Ja, mach, setz das, was du erkannt hast, um. Geh durch die Tür durch und klopf so lang, bis geöffnet wird. Jesus hat es verheißen. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Es ist im Leben so, Gelegenheiten kommen und sie gehen auch wieder. Es gibt eine Zeit, da sind Dinge reif. Und wenn man die Zeit verpasst und sie nicht nutzt, dann ist das, was reif geworden ist, wird dann faul und ist dann nicht, steht dann nicht mehr zur Verfügung. Deswegen ist mir es wichtig, wenn du spürst, dieses Thema mehr von Gott erleben, dass der Heilige Geist mehr Raum in dir bekommt, dass du dich danach sehnst, dass die Verheißung in der Bibel, die Verheißung Gottes in der Bibel für dein Leben Wahrheit werden und Wirklichkeit werden, dass du mehr davon erfahren kannst, dann bleib da dran. Mach diese drei Sachen. Bitte Gott um Unterstützung, um Hilfe. Such selber und klopf dran, bis die Tür geöffnet wird. Gott will uns verändern. Um unserer selbst willen, um uns zu beschenken, aber damit das, was er uns dann geschenkt hat, auch positive Kreise ziehen kann in seine Welt hinein. Dazu sind wir berufen. Das ist die Bestimmung derer, die an Jesus glauben und die ihm nachfolgen. Und wenn wir uns dem Thema stellen, dass wir Gott an unseren Einstellungen arbeiten lassen und kooperieren und selber auch unsere Einstellungen verändern wollen, ich glaube, der Segen Gottes ist gar nicht aufzuhalten. Weil Gott ja nichts lieber tut, als uns zu segnen. Amen.